Das finde ich eben auch das Schöne an Frenne. Es ist eben nicht dogmatisch. Es geht immer auf die Situation ein. Was haben wir für Kinder? Was sind für Eltern da? Wo sind wir? Wo ist die Schule? Wie ist das Umfeld? Und das fließt alles ein.
Und das heißt, die Kinder ernst nehmen. Das heißt, mit den Kindern eigentlich Schule machen. Nicht für die Kinder, sondern mit den Kindern.
I believe even if I didn't like grew up with this technique and this printing and this press, that something sort of gets transmitted somehow, maybe a certain education or spirit or something which might be present in my practice and in how I do things.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Laura Breitschmidt.
Und ich bin Jonas Wanderer.
Hallo Laura.
Hallo Jonas.
Heute ist es soweit, wir sind bei der sechsten und letzten Episode der Staffel 3 angelangt. Ich sehe, du hältst das Buch bereits in den Händen und kannst es kaum erwarten, uns davon zu erzählen.
Genau, das Buch in meinen Händen erinnert mich nämlich an einen tollen Ausflug, den wir gemacht haben, und zwar nach Amsterdam. Dazu dann aber später mehr. Zuerst beschreibe ich das Objekt. Das Buch ist so hoch wie ein A5, dafür aber etwas breiter. Es ist ein Hardcover. Dieses ist in ein gelbes, texturiertes Papier eingefasst und erinnert an einen Bibliotheksleinen. Öffne ich das Buch, sticht etwas ins Auge, und zwar ein starker Kontrast zum äußeren Gelb. Das Vorsatzpapier ist cyanfarbig. Die ersten 24 Seiten vom Inhalt sind Textseiten auf zeitungsähnlichem Papier. Darauf folgt dann der Mittelteil. Dieser Teil ist auch der umfassendste. Die rund 200 Seiten sind gestrichenes Papier, die ebenfalls leicht durchscheinend sind. Hier muss ich aber kurz ein bisschen ins Detail gehen, denn pro Doppelseite ist jeweils eine randabfallende vierfarbige Fotografie zu sehen und auf der gegenüberliegenden Seite ein Textblock zentriert gesetzt. Es ist jeweils ein kurzer Text. Dieser kann variieren. Mal ist es links der Text und rechts die Fotografie und umgekehrt links die Fotografie und rechts der Text. Auf den Mittelteil folgen dann auch schon wieder Textseiten. Diese sind wiederum auf diesem anfangs erwähnten zeitungsähnlichen Papier. Schließe ich das Buch, bin ich auf der Rückseite. Dort sehe ich ein Schwarz-Weiß-Bild. Es zeigt zwei Kinder, die konzentriert am Arbeiten sind. Das eine Kind hält ein Papier vorsichtig in den Händen und das andere betätigt eine kleine Druckerpresse. Zurück auf dem Cover lese ich Frenet-Technik, Frenet-Techniken, Technik-Frenet. Der Titel wiederholt sich also in drei Sprachen. Am linken Rand verlaufen zwei Zeilen vertikal den Buchrand entlang. Sie zeigen sich wiederholende ornamentale Elemente, wie man sie zum Beispiel in einem Bleisatz finden könnte. Und damit nähern wir uns auch schon dem Inhalt des Buches. Frenetechnik habe ich als Titel genannt. Es ist ein Aspekt aus einer pädagogischen Bewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich entstanden ist. Die sogenannte Frenet-Pädagogik. Benannt nach dem Ehepaar Célestin und Edith Frenet, er war Lehrer der Schule, aber nicht als Ort der Disziplin verstand, sondern als Ort der Emanzipation. Und dieser Célestin Frenet wächst mit 7 Geschwistern auf. Er ging dann auch zur Schule, das war für ihn aber keine sehr tolle Erfahrung, wie ich gelesen habe, und prägte ihn stark. Er begann dann nämlich auch eine Lehrerausbildung 1913, wurde aber 2 Jahre später, 1915, in den Ersten Weltkrieg eingezogen. Er wurde da verletzt, als Verwundeter kehrte er zurück, wiederum und ganz verständlich etwas, das ihn sehr stark prägte. Es soll ihn zu einem Pazifisten gemacht haben. Vielleicht war es schon vorher, aber sicher danach, Kapitalismus kritisch und vor allem skeptisch gegenüber autoritären Strukturen. Wir sprechen von den Jahren 1915, da war die Schule ein sehr streng hierarchischer Ort und Disziplin wurde noch anders umgesetzt als heute. 1920 begann er dann aktiv als Lehrer tätig zu sein in einer kleinen Dorfschule im Süden von Frankreich. Er begann dann auch gemeinsam mit Kollegen den Unterricht neu zu denken, und etwas, das er machte, war, er kaufte sich eine Druckerpresse. Mit dieser Druckerpresse lernten dann die Kinder schreiben, und zwar indem sie ihre eigenen Texte setzten und druckten und dann wiederum lasen oder zu lesen bekamen. Es entstanden Schülerzeitungen, die konventionellen Schulbücher ersetzten. Das heißt, Ich habe dann den Text von einer Kollegin und einer Schulfreundin gelesen und nicht den aus dem Schulbuch.
Kannst du uns eine Kostprobe geben von dem einen oder anderen Text, der im Buch abgedruckt ist?
Das kann ich. Samstag, den 22. März. Oh, meine Backe. Am Dienstag war ich mit der Schule zum Zahnarzt. Er hat mir einen Backenzahn gezogen. Ich habe nicht geweint. Heute ist meine Backe dick geschwollen. Ida. Punkt. Das sind solche Texte, die im Schulunterricht entstanden sind. Ich könnte jetzt hinten im Index schauen, von wem und wann die sind. Die Texte strecken sich aber von den 1930er Jahren bis Mitte 1960er Jahre. Diese Druckerpresse wird dann bei Frene ein zentrales Werkzeug, um Lernen als kollektiver, produktiver Prozess zu verstehen. Und Frene und seine Gleichgesinnten haben sich dann auch nach und nach organisiert. Es entstand die Coopérative de l'enseignement laïque, die Ursprung war für die kommende Bewegung der École moderne. Und diese École moderne basiert dann eben auf dem pädagogischen Ansatz von Frene. Das Ziel dieser Methode oder dieses Ansatzes ist es, das Schulsystem von innen zu verändern, durch Zusammenarbeit, Selbstorganisation und Austausch unter den Lehrpersonen. In den 1930er Jahren bauten Élise und Célestin Frenet dann ihre eigene Schule in Vence. Diese wird 1935 eröffnet. Wir haben beim Ersten Weltkrieg begonnen, nun sind wir zeitlich beim Anfang des Zweiten. 1940 wird Frenet dann verhaftet, aber er schreibt im Internierungslager weiter an seinen pädagogischen Texten. Und diese Bewegung, die als Widerstand gegen eine autoritäre Schule beginnt, wird dann auch zu einer internationalen Bewegung. Getragen von Druckerpressen, Kindertexten und der Überzeugung, dass Lernen ein gemeinschaftlicher, politischer und auch zutiefst praktischer Akt ist.
Ja, das Ganze mutet etwas antik an, aber wird heute immer noch verwendet, richtig?
Ja, die Druckerpresse kommt auch heute noch sehr oft zum Einsatz, wenn man nach Frenet unterrichtet oder davon inspiriert. Die Kinder schreiben freie Texte, Gedichte, Berichte aus dem Alltag. Das können eben ganz banale Dinge sein, wie ich vorhin vorgelesen habe. Diese Texte drucken sie mit einer einfachen Handpresse. Drucken heißt aber, dass man zuerst einmal den Text schreiben muss, dann diesen im Bleisatz setzen und hier dann vielleicht auch der Link zum Cover. In diesem Bleisatz kann auch mal sein, dass es nicht genug Buchstaben, zum Beispiel I, hat. Und auf dem Cover ist eben einmal Techniken, nicht mit einem I geschrieben, sondern mit einem umgekehrten Ausrufezeichen, das zweckentfremdet wurde. Dieses kreative Umgehen mit Problemen oder Herausforderungen ist eben auch etwas, das diesen Ansatz auszeichnet. Diese Texte wurden dann eben in Klassenzeitungen gesammelt, dienten als Lesestoff für die Schülerinnen selbst. Sie wurden ausgetauscht, verschickt zwischen den Schulen, zwischen Regionen, aber auch zwischen Ländern. Und was hier entsteht, ist eben nicht ein pädagogisches Lehrbuch, sondern ein visuelles Archiv. Und bei diesen Texten setzt dann auch dieses Buch an, das ich in den Händen halte. Als ich das Buch beschrieben habe, habe ich im Mittelteil von diesen vierfarbigen Seiten gesprochen. Das sind dann eben solche Scans von Texten, die Kinder geschrieben haben, in den letzten 100 Jahren fast schon. Und auf der gegenüberliegenden Seite, der Textblock, ist jeweils eine Übersetzung, zum Beispiel von Deutsch ins Niederländische, von Niederländisch in Französisch oder ins Englische, einfach von einer Sprache in eine andere, aber es deckt nie alle Sprachen ab, die im Buch vorkommen. Und so ist dieses Buch, das vor mir liegt, eben eine Sammlung aus Schulheften, Zeitungen, typografischen Experimenten, Improvisationen, aber auch Fehler, die Paul Gangloff, der Herausgeber und Gestalter des Buches, zusammengetragen hat und das bei Rollo Press, einem Schweizer Verlag, herausgekommen ist.
Genau, und wie immer suchen wir ja nach Expertinnen, die uns die Themen, denen wir in den Büchern begegnen, erklären können oder zumindest etwas näher bringen können.
Und dieses Mal, Jonas, hast du ja einen Link gehabt.
Genau, ich habe während meiner Zeit im Gymnasium, also vor rund 20 Jahren, in einer Gesamtschule im Lindental geschnuppert. Und das bei André Schibli. Liebe Grüße gehen raus. Das Lindental ist östlich von Bern und dort in diesem Haus habe ich ein paar Tage verbracht. Und unter dem Dach war eben eine solche kleine Druckerwerkstatt eingerichtet und ich kann mich ganz besonders an eine Zeichnung erinnern. Das war ein Linolschnitt, glaube ich, und dieser zeigte einen schwarzen Panther. Vom langjährigen Leiter dieser Schule haben wir dann auch Kontakte zu Leuten erhalten, die auch heute noch mehr oder weniger aktiv mit der Frenet-Pädagogik in Berührung sind.
Diese beiden Personen sind Lulu Müller und Donatus Stemmle. Sie sind beide Mitglied bei Frenet Schweiz. Lulu Müller arbeitet als Primarlehrperson in Biel und Donato Stemmle ist inzwischen pensioniert, war aber lange Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Lulu Müller und Donato Stemmle, schön, dass wir uns online treffen, um über Frenne zu sprechen. Jonas und ich sitzen in Zürich in den SBB-Werkstätten. Lulu, du bist in Biel, aus dem Jura nach Biel gefahren und Donatus, du bist in Kappel am Albis. Ich habe gehört, in einem schönen alten Bauernhaus. Wir treffen uns heute, um über Frenne zu sprechen. Frenne, das bezeichnet einen pädagogischen Ansatz. Dieser besteht nicht nur aus Druck- und Schreibtechnik, wie wir vorhin schon im Podcast darüber gesprochen haben. Es ist ein größeres Konzept, ein sehr umfangreiches, und gibt es eine einheitliche Definition, die angewendet werden kann?
Hier würde ich meinen, das ist immer wieder die große Diskussion. Was und ab wann ist man ein Frenne-Lehrer? Muss man irgendwie so ein Etikett antragen, dass man Frenne-Lehrer ist? Und entsprechend sind natürlich auch das Konzept sehr, sehr unterschiedlich. Im Grundsatz geht es darum, das Autonome im Kind, Autonome im Menschen generell zu fördern. Und bestimmte Techniken dazu, wie eben die Druckerpresse oder das freie Schreiben, der freie Ausdruck, hilft einem dabei.
Und ich würde ergänzen, es geht auch um Kooperation zwischen den Kindern, die Klasse als Gemeinschaft, die Förderung der Demokratie in diesem Rahmen. Also Klassenrat gehört dazu, also die Mitbeteiligung der Kinder und ihrer Wünsche und Anliegen und Interessen.
Ihr habt euch jetzt ergänzt in der Definition und ihr seid beide Mitglied von Frenne-Gruppen. Das ist auch basisdemokratisch organisiert und nicht mit einem zentralen Organ.
Genau. Es gibt nationale Bewegungen und die sind unterteilt in regionale Gruppen. Und dann gibt es noch die internationale Bewegung. Also es gibt dann alle 2 Jahre einen internationalen Kongress und da nehmen einfach die Personen teil, die sich dafür interessieren, die möchten und die es finanziell auch sich leisten können. Das ist manchmal auch noch ein bisschen Thema. Es gibt auch dann gegenseitige Solidarität von den verschiedenen Ländern, die versuchen zu ermöglichen, dass auch Personen können, also mit teilnehmen können, die vielleicht finanziell nicht so gut gestellt sind. Das ist mal so grob. Ich denke, es geht einfach wie, ja, vom Kleinen ins immer Größere, und organisiert vor Ort ist es dann eigentlich immer ähnlich wie ein Klassenrat, eine Art. Und jetzt, wenn ich mal sage, in der Schweizer Bewegung, also national, da trifft man sich, dann gibt es immer Leute, die bieten ein Atelier an, sagen, ich offeriere etwas zu diesem und diesem Thema, wer würde sich interessieren, da sich zu beteiligen, und dann macht man das, wählt man die Themen vor Ort und beschäftigt sich nachher damit und stellt es am Schluss wieder der Gruppe vor. Und das ist so ein Format, das eigentlich auf allen Ebenen stattfindet, also auch nachher international. Gibt es wieder solche Ateliers, einfach dann halt international, dann hat man mehrere Sprachen und die Leute beschäftigen sich mit einem bestimmten Thema und stellen das am Schluss wieder der Gesamtgruppe in irgendeiner Form vor.
Vielleicht können wir von dieser Makroebene ein bisschen in die Mikroebene kommen. Wie seid ihr beide jeweils dazu gekommen, überhaupt die Frenne-Technik anzuwenden? Wann seid ihr dieser begegnet?
Das Wort Frenne-Technik ist ein bisschen irreführend, weil von mir aus gesehen ist Frenne vor allem eine Philosophie, eine Haltung, ein Weg. Es gibt bestimmte Techniken, die man dann mit Frenne verbindet, weil er sie eingeführt hat. Also wie eben diese Druckertechnik, die geht auf ihn zurück oder auf die beiden. Ich sage nie, ich unterrichte nach Frenne-Technik. Einfach vielleicht das als Vorwort.
Beispielsweise Steiner Lehrer und Lehrerinnen, die sagen ganz klar, ich unterrichte, ich bin eine Steinerin-Lehrerin, oder? Und bei Frenne ist man da immer irgendwo vorsichtig. Also deshalb lege ich eigentlich Wert darauf, dass man Techniken sagt. Also nicht nur, es ist nicht eine Technik, sondern es sind ganz verschiedene Momente, die dazu führen, den Unterricht zu öffnen. Bei mir war das so, dass ich eigentlich etwas von Frenne vorwegnahm, seine Methode naturell. Metanaturell, das heißt, man kommt eigentlich mit den Kindern, mit der Arbeit in der Schule, auf einen ganz natürlichen Weg zu seinen Techniken. Und als ich dann die Frene-Bewegung kennenlernte, 1986, da habe ich gesagt, ich bin ja gar kein Exot. Es ist eine Art, Schule zu geben, den Kindern das Wort geben, das spricht genau das aus, was man eigentlich auf dem natürlichen Weg in der Schule zu mehr Autonomie, zu mehr Kooperation eigentlich dann auch erfährt.
Natürlichem Weg meinst du über Momente in der Natur oder im realen Leben?
Von den Aktualitäten rund um die Schule, vom Spaziergang rund um die Schule, von den Rechenaufgaben, die man kooperativ angeht, dann aber natürlich vor allem beim freien Ausdruck, im bilderischen Gestalten und dann eben selber zu schreiben für andere. Und dann kommt die Druckerpresse eigentlich als die Technik zum Tragen. Was heute natürlich dann Computer sind, aber es wird immer noch mit Druckerpresse gearbeitet.
Lulu, du bist selber praktizierende Primarlehrperson.
Ja, also wie soll ich sagen, ich war eben auch schon auf der Suche nach, wie kann ich unterrichten. Ich habe unterrichtet vor meiner Ausbildung bereits. Und als ich dann in der Ausbildung war, hatten wir irgendeinmal mit unserem Didaktiklehrer das Thema Reformpädagogik. Wir haben verschiedene Gruppen gemacht und ich war genau zu diesem Zeitpunkt, als sie die Gruppen machten, war ich krank und ich hatte die Stimme verloren. Und als ich wiederkam, hat dann mein Lehrer gesagt, ja, ich habe dich bei Frenet eingeteilt, weil der hatte auch ein Stimmproblem und ich dachte, das wird passen. Ja, es hat dann sehr gepasst. Obwohl das mit der Stimme, das war einfach Zufall. Ich denke, wahrscheinlich, wenn eine andere Gruppe Frenet vorgestellt hätte, hätte mich das wahrscheinlich auch am meisten angesprochen. Aber ich bin tatsächlich so dann zu Frenet gestoßen. Dann vergingen wieder ein paar Jahre, bis ich dann die Frenet-Gruppe Schweiz irgendwie gefunden habe, angeschrieben habe. Wir hatten immer so nationale Kongresse, nennt sich das, alle 2 Jahre. Und ich bin dann da dazu gestoßen und geblieben. Und heute in der Schule, ja, das ist ein Riesenthema. Ich denke grundsätzlich, wenn ich das Buch anschaue, bei mir sieht das immer noch genau gleich aus. Also natürlich, wir arbeiten teilweise auch mit Computer, aber im Klassenunterricht habe ich nicht die Möglichkeit zu drucken. Es ist auch ein Raumproblem. Ich kann nicht die ganze Druckersachen da einfach stehen lassen, aber ich biete ein Freifachdrucken an. Und da sieht es nachher genauso aus wie im Buch auf Seite 7. Also ich habe Lettern, wir haben Setzkästen, die Kinder schreiben, wir machen nachher auch Bildvorlagen, um die Texte zu illustrieren. Und sie können drucken mit solchen Frenepressen, die sehen so aus ein bisschen wie Brezeleisen, wo man den gesetzten Text hinsetzt, also hinlegt und nachher kann man einfärben, einrollen. Das machen die Kinder dann immer zu zweit. Weil das ist auch eine Arbeit, die kann man nur in Kooperation machen. Also die Kinder dürfen gar nicht alleine drucken, sonst ist nachher alles vorne und hinten schwarz mit Flecken und so. Darum, sie müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Und ja, also ich finde es eine großartige, sehr intensive Arbeit. Und die Kinder lernen unglaublich viel bei dem. Darum finde ich, das ist genauso zeitgemäß wie damals. Obwohl wir jetzt heute noch Computer haben. Wir können auch je nach Projekt mit normalen Druckern etwas ausdrucken. Es ist einfach etwas anderes. Und das manuelle Drucken, finde ich, hat nach wie vor eine Riesenqualität.
Wenn du sagst, du hast das in deiner Ausbildung kennengelernt, vielleicht direkt ein Pass zu Donatus. Du hast an der Pädagogischen Hochschule in Zürich unterrichtet. Inwiefern ist Frenet als Ansatz in der, sage ich jetzt mal, harmonisierten Schulbildung oder Ausbildung von Lehrpersonen integriert?
Es ist eine Frage der Nische. Aber das ist überall, wo man Lehrer ist, Lehrerin ist und sich engagiert, ist die Frage, wo sind die Nischen? Und so harmonisiert, wie das daherkommt, ist natürlich die Ausbildung an den PHs nicht. Es ist immer, kommt immer darauf an, wer den Mut hat, das so und so zu regeln. Und hier offenbart sich, also in meiner über 20-jährigen Tätigkeit in der Lehrerbildung, es war immer wie möglich. Und zwar kommt einem entgegen, aus den 90er Jahren kommt der sogenannte Konstruktivismus auf in der pädagogischen Literatur. Und das ist eigentlich nichts anderes als, ich würde so sagen, Freine pur, wenn man das voll ernst nimmt. Also nicht primär Instruktion, sondern Konstruktion. Jetzt sind die Türen offen, wie man das gestaltet. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass wir selbst schon Vorstellungen haben von dem eigentlich, was zu lernen ist, weil wir ja nicht ein ungebildetes Blatt sind, sondern wir haben Erfahrungen. Und je mehr das, was man in der Schule lernt, an diesen Erfahrungen anknüpft, desto mehr ist das nachhaltiges Lernen. Also das heißt, man muss an dieses anknüpfen. Und das heißt, die Kinder ernst nehmen. Das heißt, mit den Kindern eigentlich Schule machen. Nicht für die Kinder, sondern mit den Kindern.
In meiner ein bisschen vielleicht naiven Vorstellung klingt diese Art von Unterrichten auch lustvoller oder einfacher für die Lehrpersonen. Aber Lulu, du schüttelst den Kopf.
Also einfacher? Nein, also es gibt unglaublich viel zu tun. Man muss die Kinder ernst nehmen, muss die Kinder einbeziehen. Frenne hat auch gesagt, ja, unterrichtet nicht nach Schulbüchern. Und dann kommt man, ja, öffnet mal das Buch Seite 20, wir machen jetzt da, was da drin steht. Sondern es ist eine Entwicklung. Und eigentlich kommen dann eben die Kinderfragen, werden einbezogen. Oder auch gerade, wenn sie selber Themen wählen und dann schaut man, wer kümmert sich vor allem darum. Das ist auch je nach Schulsituation unterschiedlich. Ich hatte schon Klassen, da konnte ich unglaublich weit gehen mit verschiedenen Frenne-Aspekten. Dann hatte ich wiederum Klassen, da war es fast nicht möglich, weil einfach soziale Schwierigkeiten gewisse Dinge verhindert haben. Da muss man auch immer flexibel sein. Und das finde ich eben auch das Schöne an Frenne. Es ist eben nicht dogmatisch. Es geht immer auf die Situation ein. Was haben wir für Kinder? Was sind für Eltern da? Wo sind wir? Wo ist die Schule? Wie ist das Umfeld? Und das fließt alles ein.
Wenn wir jetzt wieder ein bisschen näher ans Buch kommen und dieses Druckverfahren, was aber auch wie eine publizistische Aktivität ist, oftmals haben wir jetzt in so Handarbeit, Unterricht, macht man ein Unikat, Kunst in Anführungszeichen, und bringt das dann nach Hause oder so. Aber hier entstehen ja wirklich Multiple, und das, dieses Publizistische, dass man sagt, ja, mein Gedanke oder unsere Gedanken behalten wir nicht nur für uns, sondern die tragen wir auch raus in die Welt. Was ist die Qualität an so einer Herangehensweise für Kinder in einem jungen Alter? Verstehen sie das schon oder wie nehmen die Kinder dieses Publizistische wahr?
Konkret gibt es da verschiedene Formate. Also ich denke, sie nehmen das Publizistische schon wahr. Wir haben eine, also so im deutschsprachigen Raum mit Schwerpunkt Schweiz gibt es die Kinderzeitschrift Kinderwelt, und da machen dann verschiedene Klassen mit. Man kann mitmachen jeweils mit ein paar Texten. Diese muss man etwa, also 25 Exemplare oder so ist, glaube ich, aktuell der Stand, drucken, und dann schickt man das einer Redaktionsklasse, die erhält dann alle Texte, die kommen, und mit Illustrationen und so, und die redigieren die Ausgabe, setzen die dann zusammen, und das wird dann so ein Ringbüchlein. Und dann kriegen alle Klassen, die ein paar Texte geschickt haben, nachher ein Exemplar davon. Und dann können sie natürlich mit dieser Kinderwelt auch die Texte von allen anderen Kindern, die da mitgeschrieben haben, lesen. Also das finde ich ein wunderbares Format, das macht sie auch sehr stolz. Und wenn sie dann sehen, ah ja, da haben sogar Kinder von Deutschland mitgemacht oder von Österreich oder von was weiß ich welchem Kanton, dass dieses Überregionale, doch, das finde ich, das nehmen die Kinder sehr deutlich wahr. Nachher kann es auch sein, dass man mit den Texten und Bildern, die sie drucken, ein Buch gestaltet, das dann einfach vielleicht im Lokal, also in der Schule angeschaut wird, oder das sie eben nach Hause nehmen können. Das nehmen sie durchaus wahr, ja.
Es geht ja auch sehr stark um eben diese Vernetzung, oder dass man merkt, man ist vernetzt, sagen wir, in der Familie, in der Klasse, aber dann eben überregional, national. Und das ist ja schon auch ein Gedanke, der sehr stark aus dieser Zeit auch entspringt, wo auch Frenne halt als Veteran jetzt in Anführungszeichen nach dem Krieg ja das auch wollte, oder über, ja, diese, eher diese Verbindung zu anderen Länder und Kulturen fördern in einem positiven Sinne.
Genau. Hier ist eben die Kinderwelt ein sehr gutes Beispiel. Es gab sogar im Kanton Bern dann ein Nachahmerprojekt. Das hatte den Titel «Aus dem Hopf trollet». Und das macht, also macht wirklich die Kinder stolz. Ich kann mich daran erinnern, dass einmal der Inspektor in der Schule war. Dann nahm ein Kind dieses, ein Exemplar der Kinderwelt und hat das gezeigt. Ja, da haben wir auch etwas da hineingeschrieben, Herr Inspektor, oder? Und dann war er sehr, sehr erstaunt, das Kind stolz. Und dann kam er zu mir und dann hat er gesagt, ach, wie hat das denn vor dem Druck wohl ausgesehen? Und dann habe ich natürlich gemerkt, was er fragen wollte und habe nur gesagt, ja, also einen eigenen, ich habe noch nie gefragt nach den Manuskripten, wenn ich ein Buch gut fand in einer Bibliothek. Aha, ja, natürlich, natürlich. Und dieser ganze Prozess vom Setzen, vom Drucken, die Schrift auseinandernehmen, wieder zusammenbringen und dann das zu versenden, oder? Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ich habe etwas geschrieben und jetzt steht es im Klassentagebuch.
Ja, und die Bildverfahren finde ich auch noch wichtig. Da gibt es auch ganz verschiedene Techniken. Also erstens muss man natürlich sorgfältig arbeiten. Die können auch schief gehen, wenn sie irgendwie pressieren oder so. Man muss sich ziemlich konzentrieren. Aber nachher irgendwie, wenn es gut gelingt, es ist immer so ein Zauber. Es ist wirklich, also Drucken finde ich unglaublich genial.
Es ist nicht einfach ein Korrekturprogramm. Weil er muss ja dann selber wieder die Buchstaben auswechseln oder genau eben nach dem Manuskript das setzen. Wenn man es druckt, dann will ich auch keine Fehler haben. Also es kommt eigentlich
genau.
Das ist das Spannende.
Ja, ich kann mich durchaus auch erinnern, dass ich im Bleisatz noch Typografie gesetzt habe. Schon damals erschien Bleisatz ja veraltet, aber diese Verlangsamung, das ist schon etwas, was auch hilft, Sachen zu verstehen, wenn man mechanisch irgendwie bewegen muss durch den Text, dann lebt er auch ein bisschen mehr. So.
Wir haben jetzt vom Computer gesprochen, welcher einen Zug gehalten hat. Wie funktionieren Reformen, sage ich jetzt mal?
Lehrer und Lehrerinnen, die sich engagieren, engagieren sich natürlich generell auf, was überhaupt in der Schule immer wieder an Reformen herkommt und versuchen diese einzubinden oder dann eben nicht einzubinden. Deshalb beim letzten Kongress in Hauser am Albis von Schaffellfilzen über sich kreativ mit Papier auseinanderzusetzen, zu drucken, bis zur Frage der KI. Wie kann, muss man, soll man das einbauen? Es wird eigentlich immer mit allen Neuen wird gearbeitet. Und ich habe da noch eine Liste von Frenne, Arbeitspläne, Wandzeitschrift, dann Arbeitsbücherei, Tonband, Fernsehen, Schulfunk. Das hat er alles schon bezeichnet. Die Momente des Ausdrucks, der darin möglich wird, soll man einbauen. Ich denke, primär für ihn war wichtig die Basis der Lehrpersonen ebenso untereinander wie die Kinder. Ein Demokratisierungsprozess innerhalb der Schule angehen sollen. Das würde ich mal so behaupten.
Ja, einiges haben wir gelernt. Das Buch zeigt ja vor allem Resultate und fertige Texte aus diesen verschiedensten Publikationen der Kinder. Sehr interessant fand ich einfach mal den Blick hinter die Kulissen zu sehen, einerseits direkt aus dem Klassenzimmer, aber sogar auch in die Ansätze, die in der Ausbildung von Lehrerinnen reinfließen oder auch diese Tagungen, wo die Frene-Mitglieder sich austauschen und auch darüber nachdenken, wie diese Technik und wie diese Pädagogik auch heute noch weiterentwickelt werden kann.
Ich glaube, dieses Dezentrale, das du jetzt erwähnst, finde ich sehr spannend. Einerseits, dass sich durch Organisation so ein starkes Netzwerk herausbilden kann. Ich bin ja ein großer Fan von sich organisieren. Und dieses Dezentrale zeigt sich ja dann auch im Gespräch zum Beispiel, war für beide klar, dass niemand von ihnen einzeln das Gespräch führen möchte, sondern dass es immer mindestens zwei Stimmen braucht, weil es bei Vreni eben nicht eine klare Linie gibt, sondern dass da ganz viele Erfahrungen zusammenkommen. Diese Publikation nähert sich der Frene-Methode aber ja nicht aus pädagogischer Perspektive, sondern erzählt diese Geschichte aus Sicht von Gestaltung, Design und auch Typografie. Wir haben mit Paul Gangloff, dem Herausgeber der Publikation, gesprochen. Er ist Gestalter, er schreibt selber auch und publiziert, wie eben auch bei diesem vorliegenden Buch, wo er nicht nur Gestalter, sondern auch Herausgeber ist. Herausgekommen ist das Buch beim Schweizer Verlag Rollo Press. Paul Gangloff studiert in Valence in Südfrankreich, dann an der Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam und an der Jan van Eyck Akademie in Maastricht.
Ja, wir haben Paul in Amsterdam getroffen. Nach einer Fahrt mit dem Nachtzug sind wir am frühen Samstagmorgen dort angekommen und sind zu Pauls Atelier gegangen. Das befindet sich in einem alten Spital. Und trotz Wochenende wurde leider auf der Baustelle im Innenhof etwas rumgewerkelt. Und das hört man ein wenig in den Aufnahmen. Sorry dafür, aber lasst euch bitte davon nicht zu sehr ablenken. We're here in the studio of Paul Gangloff in Amsterdam to speak about one specific book, Frene Techniques. And the first thing we were looking for is how did this book come to this designer, a French designer in the Netherlands, and then we were flipping through the book and all of a sudden we saw one text of one child and it was signed Denny Gangloff. Is this book also a family history?
It's not about the history of my family, that's not the point, but I did came to know about the Frenet use of the letterpress through my father, who was as a child a pupil of this school in the south of France, in Vence. That's how I came to know that they were using the press and printing their texts. And as a graphic designer, that sounds really interesting. And I didn't know much more about it. But then it actually started, I think, 2016 or something like this. I was invited by Elisabeth Clement and Laura Papa to contribute to a book for a project that was called Signals from the Periphery. Yeah, about alternative practices of graphic design, I think, was the idea. And they invited me to make a contribution to the book. And then I thought, oh, that sounds to me like something that is a bit at the periphery, both in terms of geography, but also of practice. And this invitation was the first occasion to learn a bit more about this school. After that, I had a few conversations with people who were like, oh, but that sounds really interesting. How did these journals actually look like? And I realized, like, well, I've seen a couple or a few, but not that much. And took me a while to, let's say, have the conditions and the possibility to make a more of a work about it.
Do you know back then, was it a well-known school or was it still very small?
I mean, I don't know enough to really tell a definitive answer, but what I know is they would give conferences and talks, de Frenet, both Elise and Celestin, but also other people involved in the movement, other teachers, would give this kind of public conference, public talk, both to interest potential new teachers and interest potential new pupils. So they would spread the word like this, like in this public events. And that's how my grandparents heard about it. They were organized as a network of people who there was really a kind of a engagement, you could say. And it was mostly people who were syndicalists in the early days, anarcho-syndicalists, teachers who kind of questioned this very strict hierarchy that used to be in schools with like the director and the inspector, and then the teachers who sort of were under the director and had to, you know, like this hierarchy was apparently quite heavy and strict. And some teachers questioned that and organized themselves with this labor union or with this syndicalism.
And the schools usually archive the publications, or is there like a Frenet archive, or is it privately stored?
They exist more than one place where they keep this journal. The one I worked with the most is run by an association of people who are either they are retired teachers or they're still involved in the Frenet education, or they are historians. They work as volunteers with very limited means to run this kind of small, they call it the center. It's in Mayenne, in a town in the west of France, where they archive, they collect, and they meet for work sessions to document, to publish, to archive not only the school journals, but also they made recordings. They worked with all kind of techniques like film. The kids also made films, and they were open to having me coming there and going through their archives and making reproductions. And they supported this idea of making a publication. So it was very supportive and very generous of them.
You did not scan each publication the same way. Sometimes we can see your hands, sometimes it's a little bit in an angle. Was this something you knew from the beginning you would like to do that in this way, or it was just in the progress of the work that it ended up like that?
Yeah, it was more during the progress of the work. I didn't know exactly how the book would be when I was in this archive. The question was what to take, what to reproduce, what not, what is relevant, how to give an idea of this material. And then I did actually use only one scanner, which was like a regular scanner, that like nothing very professional in that sense. They don't need to be high end.
Even though it was maybe not planned from the beginning, it seems at the end to fit quite well, this learning by doing or hands-on graphic design. Sometimes also it's a bit a weird moment when things that were created in a light way all of a sudden are on these pedestals, you know, and become these super precious objects.
Later on, it was a decision to keep it like this and not to return to the archive with a photographer or something, because so at a certain point, it was a decision to say, I just leave the background and you see my fingers on the background and whatever. Like, research is also like a hands-on thing. It's not only like an intellectual business. So, yeah.
You talked about the amount of publications you saw at the end. And in the book, we have texts in so many languages. It's Dutch, it's French, it's German, English, Spanish. You made a very precise selection. How did you do this selection?
There's been a few rounds of selection, actually, like the first one being in the archive. Like, I cannot scan everything. So, I'm looking for something which also shows certain use of typography. So that was the selection. Looking for a specific technique, the letterpress, because there were also journals made with different techniques, like a kind of DIY screen print riso thing, which was called the limeograph, and typewriter and so on. So this was not part of my focus, let's say, of my selection. And then I wanted to show this variety of language because it is an international movement, and it was also interesting to find out like where did it circulate and where less. The colonial history of France plays a big role in that. Like, there were many journals made in schools from colonized countries, and there were also French-speaking countries like Canada or French-speaking Switzerland that were quite represented. And then places where there was a connection, maybe also for ideological reason, like Mexico, for example.
What's the ideological connection between Mexico and France?
Like I said, it's born out of kind of anarcho-syndicalist ideas, so very, very left-wing, an idea of emancipation through school and through work that was Marxist-inspired. And I think there were affinities. I don't mean with Mexico as a country and France as a country, but some people in Mexico and some people in France cooperate on the basis of this sort of shared ideas. There was one journal I could find that was printed in Arabic, not more, so I was a bit surprised, but at the same time it's both like a technical, technologic thing, and also shows the colonial position of the French school in Lebanon or in Algeria, where French was the language of education.
The two other people you invited to write texts and your own introduction are in three languages, but then the texts of the kids are not all translated. When did you decide to do it in three languages?
It came as sort of consequences of things. Like, researching this collection that was mostly in French, it seemed like I would have to also make it readable to the French public. At the same time, I want to make a publication that is making it known outside of France. It is a bit known, but not like here in the Netherlands, it's not very known. And the Dutch was a bit more of consideration, hesitation. And the reason we did it is it would be nice if parents and children can read it also here. If it's in English, then you exclude the children from the equation. I mean, it's not a children's book, but I wanted to, yeah, to include this dimension.
Maybe it's also a good moment to ask how this collaboration with Rollo Press came about. Did you know Urs Leni, who runs this publishing house?
Urs and I met in Karlsruhe, actually, in a school where he has been running a department, I think. Or that's how we met. And of course, I knew Rollo, and they have several titles which also have to do with children and kind of disobedient children, or an aspect of childhood, which I thought was really fitting to this publication. So, I approached him to ask if he would be interested, and luckily for me, he was.
I saw that you also organized workshops with kids. How did that go? What was your experience actually then using the Frene technique and not only writing about it or researching about it?
So it was one workshop. It was a bit of an experiment because we had participants that were for a part school kids, and for a part we had students from two master programs in Paris. So it was also an occasion to spend some time and set up this funny and weird collaboration between children who are mostly Dutch speakers and students who are mostly French speakers. They don't speak the same language, and there's this age difference. And of course, the master student also came with the intention of working with children. That was something that interested them as much as working with the press and making a kind of zine. They had to invent all these ways of working across languages. And it was really nice also to work with this little press and see what if you use the same equipment or the same techniques from back then, but you use them now, what comes out? Yeah, are there a kind of language that comes out of this press? Are there certain gestures that, you know, are sort of inscribed in the techniques? And also, how does it become a sort of cooperation?
After the research, after the experience you made of the workshop, did it also have an influence on your own practice?
Maybe it's more the other way around. That for me, making this work was also an occasion to find out about things that are in my practice and to find out where do they come from. I believe even if I didn't like grew up with this technique and this printing and this press, that something sort of gets transmitted somehow, maybe a certain education or spirit or something which might be present in my practice and in how I do things. There I had an occasion to find out where do things that inform my choices, my preferences, my intuitions come from, what kind of culture, what kind of context, what kind of story or history. So it's not like after the work my practice has changed so much, but more maybe I get more aware of certain things, a certain like and dislike that I have. I was a bit struggling to put it in word because I wanted to say like something like an economy of means, you know, when you say like you don't use like so many means and effects to produce something, but economy sounds also like you're being economical. I was like, maybe it's something more like poverty, you know, but that sounds very negative. You know, when you say a work is poor, it means like it's bad or it's not good. I found it really kind of difficult to qualify. And I think finding these works, I think they have a quality which I don't know if I now have better words, but maybe rudimentary, or you could say low tech or something, but also something radical as in the roots of things or the way they use color and type and illustration. Of course, there's no way of saying this comes from there, but at least for me there's a kind of echo when I see that, like, oh yeah, that's a bit of quality that I like.
I think one of the qualities that we can also see in here, or which is inscribed in the technique, is also to allow mistakes or things that we would call mistakes. For example, using an exclamation mark as an I if you turn it around, like actively using the mistakes.
Yeah, I think there's a lot of little inventions. It can be something that you find out from a mistake, like you print a character upside down and it produces something else, then you think like, oh, but that can be used actually. Then it's not anymore a mistake, it becomes like a technique, or it becomes like a way of dealing with possibilities, and it becomes a design.
Diese Übersetzung der Kindertext in andere Sprachen finde ich eine sehr schöne Geste. Einerseits, weil es herausfordernd ist, Kindertexte zu übersetzen. Es ist eine ganz eigene Sprache mit einem eigenen Duktus, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig, weil es immer nur in eine Sprache übersetzt ist, wird man als erwachsene Person auch wieder in diese Situation katapultiert, nicht alles zu verstehen. Das finde ich ein sehr schöner Moment, der kreiert wird. Und dass mit dieser Vielsprachigkeit auch aufgegriffen wird, wie diese Zeitungen gereist sind von Schule zu Schule, von Land zu Land.
Ja, dieser Netzwerkgedanke kommt auch hier schön zum Tragen. Wir haben es bereits nach dem ersten Gespräch gesagt. Was ich interessant fand, ist der familiäre Hintergrund dieses Projekts, auch wenn das Paul eigentlich nicht ins Zentrum des Buches gestellt hat und auch nicht stellen wollte. Ist das wahrscheinlich die Initialzündung für dieses Projekt? Er hat das erfahren als Kind, hat das wahrscheinlich immer im Hinterkopf gehabt, und auf einmal eröffnete sich eine Möglichkeit, diesem Artikel, den er geschrieben hat, und es hat wahrscheinlich auch etwas in ihm getriggert, diesem Aspekt aus dem Leben seines Vaters nochmal nachzugehen. Und obwohl es jetzt ein Buch ist über die pädagogische Methode, ist es auch ein bisschen seine eigene Geschichte, die ihn geprägt hat.
Ja, das ist ja auch eine Art von Prägung, dass man mit einer visuellen Sprache oder Umgang mit Materialien aufwächst. Und das ist ja auch so gelungen bei diesem Buch, dass es so reduziert ist und klar und dadurch auch sehr wenige Hürden bietet, sich diesem Thema zu widmen und einzutauchen.
Ja, ein einfaches Beispiel davon ist die Verwendung einer einzigen Schrift in einer einzigen Schriftgröße. Es hat diese Einfachheit, die man aus diesen Texten, aus diesen Publikationen kennengelernt hat. Laura, es sind jetzt schon ganz viele Leute zu Wort gekommen. Als Abschluss dieses Teils wollen wir auch bei diesem Buch hören, warum die Jury der schönsten Schweizer Bücher dieses Buch als besonders gelungen empfunden hat.
Ein kleines, aber schweres Buch mit gelbem Hardcover über die Lehrmethoden von Elise Freinet 1898 bis 1983 und Célestin Freinet 1896 bis 1966 zeigt eindrücklich, wie der Herausgeber, Autor und Gestalter dank intimer Vertrautheit mit dem Inhalt zu zahlreichen, unkonventionellen, aber passenden Formentscheidungen kommt. René ließen Grundschulkinder mit Metallbuchstaben selbst formulierte Wörter oder Sätze auf einzelne Blätter drucken, die sie dann zu Heften banden. Rund 100 solcher Blätter aus verschiedenen Archiven werden in dem Buch immer einzeln auf einer Seite gezeigt. Und auf der daneben liegenden Seite sind die meist französischen Sätze entweder auf Holländisch oder Englisch übersetzt. Auf den ersten Blick fallen die Sprachwechsel und die unregelmäßigen Ausschnitte der abgebildeten Seiten auf, neben denen oft ein Teil einer im Heft benachbarten Seite oder eines Hintergrunds zu sehen ist. Aber dieser betont entspannte Umgang entspricht dem Material in vielerlei Hinsicht. Die schlichte Abfolge reflektiert die Einfachheit der Hefte. Das sehr dünne und transparente Papier verstärkt Korrespondenzen zwischen den einzelnen Seiten. Die Ausschnitte dienen der optimalen Lesbarkeit unterschiedlicher Schriftgrößen und die unregelmäßigen Sprachvariationen verleihen der regelmäßigen Typografie etwas Spontanes und Improvisiertes, das gut zu den Kindertexten passt. Die serifenlose Schrift mit geringer X-Höhe, die auch in der Einleitung und in zwei Essays am Ende des Buchs verwendet wird, verweist stilistisch eher auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als auf die Gegenwart. Auch der schwarz bedruckte Leineneinband des Hardcovers trägt dazu bei, dass das Buch als eine Sorgfalt sorgfältig ausgestattete Zeitkapsel erscheint, welche die Arbeit der Freinet und der Schulkinder für das 21. Jahrhundert aufbewahrt.
Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Laura, vielen Dank für diese Reise durch Südfrankreich, durch die Schweiz, durch die Niederlanden. Nach der Kür kommt jetzt aber noch die Pflicht. Alle Infos zum besprochenen Buch und zu unseren Gästen findet ihr in den Shownotes.
Und wenn ihr unsere vergangenen Episoden hören wollt, könnt ihr dies auf Spotify oder Apple Podcast tun. Dort könnt ihr uns auch Sternchen verteilen oder auch einen Kommentar hinterlassen.
Hören kann man diese Folge und alle anderen natürlich auch auf unserer eigenen Webseite www.nichtnurschön.ch. Dort könnt ihr euch ab jetzt auch für unseren Newsletter abonnieren, damit ihr über jede weitere Folge informiert werdet.
Ich würde jetzt normalerweise die nächste Folge ansagen. Wir wissen aber noch nicht genau, was passiert, denn wir warten gespannt auf die schönsten Schweizer Bücher 2025.
Das war's mit Staffel 3. Bis bald. Thank you.